Hallo, liebe Hörer von Radio X. Ihr seid hier beim Hörerfenster um 10 nach 1 fast. Heute im Studio ist Greenpeace Frankfurt. Wir reden ein bisschen über Umweltschutz bzw. über das, was wir letztes Jahr für den Umweltschutz getan haben. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick. Ist zwar fast schon etwas spät, Ende Januar, aber ich finde, das zählt noch. Wir haben im Studio aus jeder unserer Arbeitsgruppen jemanden vertreten. Wir haben zum Beispiel die Ingrid aus der Gruppe Meere da. Hallo Ingrid.
Hallo.
Den Otto aus der Gruppe Energie. Den Alex, unseren Gruppenkoordinator.
Hallo Frankfurt.
Und ich bin Sabrina Nemetz aus der Gruppe Landwirtschaft und wir fangen dann, würde ich sagen, gleich direkt mal an mit der Ingrid und dem Otto und die werden uns was erzählen über die Fischereipolitik, Meeresverschmutzung, Plastik im Pazifik, Walfang und so spannende Themen, was da so letztes Jahr passiert ist. Bitte.
Ja, schönen Dank für die Einführung, Sabrina. Ingrid, wir gehen gleich in Media Res, heißt es, glaube ich. Fangen wir gleich mal an mit den Meeren.
Ja.
Wir hatten ja auch letztes Jahr schon eine Sendung zu dem Thema. Es ging um die Fischereipolitik, unter anderem Fischerei vor der Küsten Afrika, was die EU darauf Einfluss drauf hat. Ende letzten Jahres, also 2012, gab es einen Beschluss über neue Fangquoten für 2013. Bekannt ist es ja inzwischen wohl allseits, dass die Meere hoffnungslos überfischt sind und es notwendig ist, da mal dafür zu sorgen, dass das nachhaltiger gestaltet wird. Die Quoten, die jetzt festgelegt wurden, sind es die richtigen Quoten für eine nachhaltige Fischerei, damit die Fischbestände sich zumindest stabilisieren können oder sogar erholen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wie du schon sagst, in den letzten Tagen wurden also neue Fangquoten wieder beschlossen. Leider sind aber auch diese Quoten wieder viel zu hoch. Und das hängt auch wieder damit zusammen, dass die unterschiedlichen Kommissionen und Lobbyisten sich nicht über die Quoten einigen können. Zum Beispiel das EU-Parlament weiß genau, dass die Quoten im Moment noch viel zu hoch sind. Auch selbst der Ministerrat, dem ist klar, dass eigentlich die Quoten gesenkt werden müssten. Aber er kann sich nicht so richtig durchsetzen gegen die Fischereilobbyisten. Und deswegen sind auch in diesem Jahr die Quoten gegenüber dem Vorjahr, sollten eigentlich um 15% gesenkt werden, aber es werden wohl jetzt maximal 15%, wenn überhaupt. Wobei leider im Nordsee, der Nordseehering, die Scholle und auch der Seelachs, von dieser Quote ausgeschlossen sind. Also das ist eine theoretische Möglichkeit, um 15% zu senken. In Realität wird das wahrscheinlich auch hier wieder nicht passieren. Die Problematik liegt auch darin, dass der größte Teil dieser abgesenkten Quote oder beziehungsweise überhaupt die Fangmenge von der Industriefischerei abgefischt wird, sodass der kleine Fischer vor Ort überhaupt nicht die Möglichkeit hat, genügend Fisch für den Eigenbedarf beziehungsweise auch für die Region zu fischen. Die Fischereiflotten mit ihren bestialischen Fangmethoden, die haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, den Fisch an Bord zu ziehen. Und die Problematik des Beifangs müssten wir da auch nochmal konkret angehen. Und zwar, wenn man sich überlegt, dass von dem jährlichen Gesamtfang circa ein Drittel als Beifang zurückgeworfen wird ins Meer, also als sogenannter Rückwurf und somit überhaupt nicht in die Quote einfließt, ist natürlich schon eine erhebliche Hybris, was der Mensch mit dem Meer im Moment macht. Von Nachhaltigkeit kann man da natürlich überhaupt nicht reden.
Es gibt da ja wohl unterschiedliche Institutionen, kurz die Bedeutungen derer. Also das EU-Parlament hat ja wohl für höhere Quoten, also niedrigere Quoten, Quoten plädiert
genau.
Und wurde vom Ministerrat, das sind die zuständigen Minister.
Richtig, genau. Also das EU-Parlament insgesamt hat schon für eine sehr viel höhere Quote beziehungsweise niedrigere Fangmenge votiert, wobei natürlich die einzelnen Minister, die im Ministerrat zusammensitzen, das sind 27 Minister, wenn man sich das mal vorstellt, das ist auch nicht gerade wenig, und da einen Konsens zu finden, ist natürlich immer sehr schwierig. Aber die Minister haben sich eben auf eine viel niedrigere Fangmenge beziehungsweise höhere Fangmenge und auch eine Quote festgelegt, die wahrscheinlich 15% im Verhältnis zum Vorjahr sein soll. Ich möchte aber auch noch etwas Positives sagen. Und zwar zum gleichen Zeitpunkt, wo dieser Streit zwischen EU-Parlament und Ministerrat voll im Gange war, haben die Mitglieder des Fischereiausschusses haben bemerkenswert positive Schritte nach vorne getan. Und zwar haben sie einfach in einer Abstimmung, die zwar sehr knapp ausgegangen ist, aber immerhin haben sie eine Abstimmung vorgenommen und demnach haben sie Vorschläge erarbeitet, zum Beispiel ein rechtsverbindliches Instrument, um die Überfischung zu stoppen. Da muss also bis 2015 eine nachhaltige Quote festgesetzt werden. Rückwurfsverbot haben sie sich auch verpflichtet, dem nachzugehen und zum Beispiel also alle Fänge, die gemacht werden, an Bord zu behalten, also auch anzulanden und zu dokumentieren, damit dieses Drittel mit in die Gesamtquote eingerechnet wird. Und natürlich ein lang gehegtes Thema von Greenpeace, die Meeresschutzgebiete, die weiter ausgebaut werden sollen. Wir erwarten jetzt in der Plenarabstimmung der EU im Februar oder März, wie die sich dazu stellen und wir hoffen auf einen positiven Ausgang, sodass wenigstens diese Vorschläge dann mal in Stein gemeißelt werden.
Die festgelegt, also man muss sich da ja bei der Wortwahl muss man vorsichtig sein, wenn es heißt, Quotenreduktion bedeutet es weniger zu fangen und ja. Wenn es sagt, die Mengen und so weiter, also da muss man schon ein bisschen genauer drauf achten, welches Wort man nimmt. Diese festgelegten Quoten, gelten die für ein bestimmtes Meer, sprich die Ostsee, Nordsee, Mittelmeer, genau. Also die europäischen Meere, also, oder genau. Sind die an das Fischfangunternehmen beziehungsweise den lokalen Fischer gebunden?
Nein. Die sind jetzt Regionen, also die sind die Quoten, die gelten für die Nord- und Ostsee und für den Nordostpazifik erstmal. Und alles darüber hinaus, natürlich sollten sich alle Fischereiministerien an diese Quoten halten, aber ich denke, wir müssen erstmal eine bestimmte Quote festsetzen, damit dann auch wirklich sich daran gehalten wird und die anderen Länder mal nachziehen.
Das heißt, dass eben, wenn die europäischen, wie soll man sagen, Fischfabriken, ja. Die europäischen Gewässer verlassen, dann hat es gar keinen Einfluss drauf. Und gibt es weltweit sowas Ähnliches, Quotenregelungen?
Also weltweit natürlich gibt es aber nur Richtlinien und du weißt ja selber, wie das ist. Also es gibt genügend Piratenfischerei, die sich an nichts halten.
Wo und kein da Kläger, da kein Richter.
Richtig, da hilft eigentlich nur eine stärkere Kontrolle.
Wie sieht eine richtige Lösung aus? Was könnten wir als, Verbraucherinnen, Fischkonsumenten machen?
Also als Verbraucher können wir sehr viel tun. Es gibt zum Beispiel von Greenpeace einen wunderbaren Fischratgeber. Den gibt es auch in Portemonnaiegröße.
Kommt auf die Größe des Portemonnaies drauf an.
Und da kann also jeder sich anschauen, welchen Fisch man überhaupt noch kaufen darf. Man sollte auf alle Fälle darauf achten, dass er nachhaltig gefangen wurde. Aquakultur kann auch eine Möglichkeit sein, wobei man da auch genau schauen muss, wo diese Aquakulturen sind. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich denke, das ist ein Thema, was wir dann auch im nächsten Jahr, also in den nächsten Monaten nochmal ansprechen sollten, weil in der Aquakultur tut sich zurzeit sehr viel und da muss man einfach mal schauen.
Nachlesen kann man das auch auf unseren Internetseiten und es gibt auch sonst genügend Literatur oder Beiträge zu diesen Themen. Ein weiteres Stichwort, was wir letztes Jahr bearbeitet hatten, war, das läuft jetzt unter der Überschrift Müllkippe Meer. Neben der Überfischung droht eben den Meeren weitere mindestens genauso große Gefahren, das Meer eben als Müllkippe. Alle, die schon mal im Urlaub am Meer waren, denen ist vielleicht schon mal aufgefallen, was da so am Strand alles angespült wird. Mir ist da vor Jahren mal so der Gedanke gekommen, das Meer spuckt das alles aus, was wir ihm geben und er selber nicht haben möchte. Aber ganz so einfach ist es leider dann doch nicht. Worin bestehen denn die größten Gefahren durch den vom Menschen entsorgten Müll?
Ja, da ist das Problem wahrscheinlich auch schon Jahrhunderte alt. Also der Mensch hat wahrscheinlich Unrat schon immer ins Meer geworfen. Wobei organische Abfälle, also so wie Küchenabfälle, sich ja auch im Meer dann irgendwann mal abbauen lassen und daher nicht das Problem darstellen. Problematisch wird es jetzt, und zwar haben wir ja seit längerer Zeit diesen modernen Müll. Sogenannten. Und der belastet natürlich die Meere ganz besonders. Also moderner Müll, Plastiktüten, Dosen, Plastikflaschen oder Eisenteile, Glasscherben, also was man sich alles so vorstellen kann, was man eben nicht gerne zu Hause im Garten vergräbt. Reste von Fischernetzen, also das ist ein ganz großes Problem, weil sich da eben auch dann die Tiere verheddern. Ja, und da ist es, also wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass zum Beispiel eine Plastikflasche 400 Jahre braucht, um überhaupt abgebaut zu werden, dann kann man sich vorstellen, wie sich das Meer immer weiter mit Müll anreichert. Wir haben einen riesigen Strudel im Nordostpazifik, nördlich von Hawaii. Und diese Fläche, also dieser Strudel, ist so groß wie Mitteleuropa.
Ganz kurz noch, es gibt noch zwei, drei andere Gefahrenquellen. Da wären einmal das Öl, da kommen wir, glaube ich, nachher noch mal kurz drauf zu sprechen.
Ja, also das Öl, also wir nennen es ja auch den schwarzen Tod eigentlich, weil der bringt wirklich nur Unglück. Und das wenn man sich überlegt, das Erdöl besteht aus ungefähr 10.000 einzelnen Substanzen, wobei die meisten ja giftig sind. Und wie wir ja gesehen haben, diese Ölpest, die wir hatten nach der Havarie des Tankers Exxon Valdez, das war, glaube ich, um 1989 sowas vor Alaska, und auch bei der Explosion der Bohrplattform Deep Water Horizon in 2010 im Golf von Mexiko, da sind natürlich die Selbstheilungskräfte überfordert. Aber ich denke, das sollten wir dann noch in einer, später nochmal diskutieren. Der Alex wird auch noch was dazu sagen, und zwar geht es da dann um die Arktis und um die Arktisbohrung.
Ja, wir haben noch zwei, drei andere Sachen. Das sind einmal die Dünger auf Abwegen. Das sind die Einträge der Landwirtschaft, die über die Wässer und Flüsse und Bäche ins Meer gelangen. Pestizide, Düngemittel, die das Meer verunreinigen. Dann gibt es die Industrieabwässer. Also es sind vielfältige Bedrohungen, die da dem Meer anheimstehen. Wichtig wäre eben, dass das genauer alles kontrolliert wird. Die Fischerei, die Zugänge zum Meer. Thema, das uns auch in nächster Zeit noch begleiten wird. Jetzt meine jetzt den Alex dran.
Man hat ja auch in der Arktis nur 3 Monate Zeit, um nach Öl zu bohren. Danach ist durch Packeis alles so schwierig, dass man sich also wieder zurückziehen muss. Es ist nicht nur Shell, es ist auch Gazprom. Shell hat allerdings im Moment wahnsinnig große Probleme. Und die US-Aufsichtsbehörden haben also gesagt, wir müssen da nochmal genauer hingucken, weil das alles sehr, sehr fragwürdig ist, was Shell dort plant. Also die haben zum Beispiel eine Notfallhaube gebaut, die ist bei Tests wie eine Bierdose zerquetscht worden. Das sind die Hauben, die dann auf ein Ölloch praktisch aufgesetzt werden sollen, um den Austritt zu stoppen. Der Vizepräsident von Shell Alaska, der gibt zu, es wird Ölunfälle geben. Und dazu muss man wissen, das hatte ich eben schon kurz angedeutet, es ist in der Arktis sehr, sehr schwierig, fast unmöglich dort zu arbeiten. Wir haben es ja im Golf von Mexiko gesehen, da hat es Monate gedauert, bis BP das Leck abdichten konnte. In der Arktis hat man nur ein kleines Zeitfenster von 3 Monaten unter erschwerten Bedingungen. Also das kann da Jahre dauern, bis sowas abgedichtet ist. Es gibt noch ein Notfallschiff, das ist die Arctic Challenger. Die wurde von der US-Regierung als nicht sicher genug eingestuft. Das Ölbohrschiff, die Noble Discoverer, die ist in Alaska auf Grund gelaufen, stammt übrigens aus dem Baujahr 1966, also ein uralter Kasten. Und das haben wir gerade in den Nachrichten gehört, im Dezember 2012 lief also die Bohrinsel von Shell, das ist die Kuluk gewesen, die lief vor der Küste von Alaska auf Grund. Also es spricht alles dafür, dass man sogar im Vorfeld, bevor die eigentlichen Bohrungen angefangen haben, dass man das Ganze nicht im Griff hat. Deswegen setzt sich Greenpeace seit letztem Jahr massiv dafür ein, dass die Arktis geschützt wird, dass man sie praktisch wie am Südpol den Nordpol auch unter Schutz stellt und dort einfach verhindert, dass dort Ölkatastrophen möglich sind. Man muss sich auch mal überlegen, was man eigentlich dort fördern will. Es geht um die Menge von ca. 90 Milliarden Barrel Öl. Jedes Barrel hat ja 159 Liter. Also 90 Milliarden Barrel, das ist ein Haufen Zeug. Nur wenn man das mal umlegt auf den Weltbedarf an Öl, dann spricht man von einer Reichweite von ca. 2 bis 3 Jahren bei dem heutigen Bedarf. Und wir können davon ausgehen, dass der Ölbedarf durch die steigende Anzahl von Fahrzeugen weiter steigen wird. Also wir verlängern praktisch damit unsere Verfügbarkeit an Öl um 2 bis 3 Jahre. Und dafür riskieren wir ein ganzes Biotop, ein bisher noch relativ geschütztes Biotop in der Arktis. Und das gilt es eigentlich zu verhindern.
Greenpeace hat da ja auch eine Unterschriftenaktion-Kampagne gestartet. Wie sieht die aus? Wie stand?
Ja, das war eine sehr, sehr erfolgreiche Aktivität. Greenpeace hat letztes Jahr ca. 2 Millionen Unterschriften gesammelt. Und es geht dabei um Folgendes. Im April wird Greenpeace am Nordpol, also in ca. 4000 Meter Tiefe, eine Zeitkapsel versenken. Damit kann man natürlich nicht die Ölförderung verhindern, aber man kann ein Zeichen setzen, in der diese 2 Millionen Unterschriften, die geleistet wurden, mit versenkt wurden. Und diejenigen, die dort mitgemacht haben, herzlichen Dank dafür nochmal erst, haben sich also praktisch mental mit uns vereinigt und haben gesagt, wir finden es auch nicht gut, dass dort diese Region praktisch jetzt auf Risiko gesetzt wird, wenn Shell oder auch Gazprom dort anfangen, nach Öl zu bohren.
Also Shell ist im Moment raus, wirklich raus, weil es eben die Witterung nicht zulässt, aber sie werden wohl in Mitte dieses Jahres wollen sie wohl wieder zurückkommen.
Genau.
Ein weiteres Aufregerthema, und das wird auch ein Dauerthema werden, zumindest für die nächsten Monate oder gar Jahre, ist die Energiewende. Was ist denn da passiert in 2012? Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, also es wird uns ja immer vorgegaukelt, als wäre Deutschland so das Land der Glückseligen, die als einzige versuchen, sich hier gegen den Strom zu wenden und auf erneuerbare Energien umzustellen. Wenn man sich mal die weltweiten Zahlen anguckt, dann merkt man erstmal, dass das gar nicht so ist. Also es gibt in ca. 120 Staaten bereits nationale Ziele für den Ausbau von Wind- und Solarenergie. Es ist zwar immer noch so, dass Kohle der dominante Energieträger ist, aber bereits 2011 wurden mehr Ökoenergieanlagen gebaut als Kohlekraftwerke. Also das ist weltweit schon zumindest die richtige Richtung. Es ist natürlich schon so, dass Deutschland eine Vorreiterrolle hat, zum Beispiel bei Solaranlagen. Da geht man davon aus, dass weltweit ca. 100.000 Megawatt installiert sind. Ein Drittel davon, also 30.000, 35.000 Megawatt davon laufen in Deutschland. Und das ist übrigens sehr erfolgreich. Also wir haben ja noch vor gar nicht langer Zeit haben wir 8 Atomkraftwerke abgeschaltet und wir sind heute immer noch so weit, dass wir Strom exportieren. Bei der Windleistung ist es so, dass es ungefähr 280.000 Megawatt weltweit gibt und davon fallen ca. 9-10%, also 30.000 Megawatt auf Deutschland. Das ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Japan hat ja nach Fukushima erstmal entschieden, alle AKWs abzuschalten, aber jetzt leider wieder geht dazu über, dass man die Atomkraftwerke wieder anschalten will. Trotzdem hat Japan auch die Zeichen der Zeit erkannt und will jetzt dieses Jahr anfangen, also in 2013, den weltweit größten Offshore-Windpark zu installieren oder aufzubauen. Das dauert natürlich ein paar Jahre, aber das ist eine sehr wichtige Entscheidung auch für andere Länder, weil man einfach sieht, dass es geht. Bisher wird ja oft angezweifelt, dass Offshore-Windanlagen überhaupt langfristig funktionieren aufgrund der Bedingungen dort, Wind, Salzwasser und alles. Aber wenn sich das durchsetzt, dann werden viele Länder sicherlich nachziehen.
Großes Kontra zur Energiewende hin zu erneuerbaren Energien ist ja immer der Preis, die Preisdebatte. Da läuft ja auch einiges schief bei der Preisgestaltung. Was sollte da aus Sicht der Befürworter der erneuerbaren Energien eigentlich geändert werden?
Naja, das, was eigentlich am schiefsten läuft, das ist einfach die Darstellung der Kosten. Also wir wissen ja alle, dass wir die erneuerbaren Energien mit unserer Stromrechnung direkt bezahlen. Und bei Kohle und Atomkraft ist es so, dass wir das indirekt über unsere Steuern bezahlen. Und das ist das, was eigentlich dann uns allen aufstößt, weil man den direkten Vergleich nicht hat. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass seit 1950 die Atomkraft mit ca. 180 Milliarden Euro subventioniert wurde, die Kohlekraft mit ca. 120 Milliarden und die Erneuerbaren bisher erst mit 30 Milliarden. Da sieht man mal, was da für Steuergelder versenkt wurden, aber die tauchen halt nicht in unserer Stromrechnung auf. Und das ist eigentlich das Fatale, was man ursprünglich vielleicht nicht dabei bedacht hat. Nochmals zu dem Weltvergleich oder zu dem Vergleich mit anderen Ländern. Die Atomkraft spielt zum Beispiel überhaupt keine nennenswerte Rolle bei der Stromerzeugung. Also es wurden zum Beispiel in 2011 Wind- und Solarparks, Wasserkraftwerke, Biomasseanlagen gebaut, die mit einer installierten Leistung von ca. 39%. Kohlekraftwerke kamen auf 34% und Atomkraft nur auf 1%. Also es wird uns zwar immer wieder gesagt, Atomkraft hat vielleicht nochmal eine Renaissance, aber wenn man ansieht, wenn man sich anschaut, was tatsächlich gebaut wird, was geplant wird, dann ist das wesentlich, wesentlich weniger.
Ja, diese Renaissance scheint auch nicht stattzufinden. Es werden auch keine neuen AKWs gebaut. Es sind keine in Plan, beziehungsweise in Planung. In Finnland scheitert schon seit Jahren dran, dass es in Betrieb geht. Also es ist wohl kein Zukunftsprojekt. Schön, gut. Das wäre zu dem Thema Energiewende gewesen und zur Shell Arktis-Kampagne. Ich habe jetzt noch zwei, drei Sätze zum Alex, der wollte noch was sagen.
Genau. Also wir müssen uns eigentlich bei der ganzen Energiegeschichte immer zwei, drei Sachen vor Augen halten. Und zwar einmal, was wollen wir eigentlich für eine Umwelt unseren Kindern hinterlassen? Wir können eine lebenswerte Umwelt hinterlassen, indem wir eben mehr auf die Erneuerbaren setzen und weniger CO2 in die Luft stoßen, also weniger fossile Brennstoffe verwenden. Zum anderen muss man auch den ökonomischen Aspekt einfach sehen. Kohle, Uran, Öl wird in den Preisen weiter steigen. Wir sehen es schon an der Zapfsäule, wenn wir tanken. Das wird weitergehen. Bis zu welchem Preis sind wir dann bereit, Benzin zu bezahlen? Oder sind wir bereit zu sagen, wir investieren in neue Energien, egal ob das jetzt Brennstoffzelle ist oder ob das Strommotor ist. Aber wir müssen jetzt praktisch die Weichen stellen, damit wir in 20 Jahren, wenn es tatsächlich knapp wird mit den fossilen Brennstoffen, dass wir dann eben nicht ohne dastehen. Das wollte ich doch nochmal zum Besten geben.
Ja, okay. Ja, das Stichwort Kohle passt ganz gut zu dem, was ich noch kurz sagen wollte. Also es geht ja um den Klimawandel, der auch im Jahr 2012 unvermittelt weiter vorangeschritten ist. Es gab da in den letzten Tagen, letzten Wochen genügend Meldungen, die das immer und immer wieder bestätigen. Trotz Klimakonferenzen, die jährlich abgehalten werden, die eigentlich mehr heiße Luft produzieren als Ergebnisse, es wäre fürs Klima vielleicht besser, die würden nicht stattfinden. Es gibt auch inzwischen genügend Kritiker, die das versuchen, auf eine andere Ebene zu bekommen, als auf UN-Ebene, wo es mit 194 Staaten doch schwierig ist, dann eine Einigung zu erzielen. Gut, aber das wird die Zukunft zeigen. Es gibt eben auch inzwischen neue Studien, die zum Beispiel prognostizieren, dass eben der Meeresspiegel um 60% schneller steigt als bisher angenommen. Beim letzten Bericht vom UNO-Weltklimarat aus dem Jahr 2007 waren gewisse Zahlen, Daten schon hinterlegt, die jetzt aber von der Realität wohl allem Anschein nach zumindest teilweise sogar überholt wurden. Demnach steigt der Pegel zurzeit um 3,2 mm pro Jahr. In Meeren, was prognostiziert war, waren 2 mm. Das heißt, das hört sich jetzt wenig an, aber wenn man das über eine gewisse Zeit nimmt, wenn man überlegt, wer wo lebt, dass es eben Inseln gibt, die auf Meeresebene mehr oder weniger sind, teilweise sogar unter Meeresniveau liegen, dann kann man sich vorstellen, was das innerhalb von einer Dekade bewirkt. Es wird eben prognostiziert, dass es dann bei dem schlimmsten Szenario natürlich bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 67 Zentimeter ansteigen wird. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die globale Erwärmung voranschreitet, dass eben der globale Kohlenstoffemissionsstand Rekordhöhen erreicht. Also es gibt weiterhin Anstiege der Kohlenstoffemissionen um 2,6% pro Jahr, die damit um 60% über dem Niveau von 1990 liegen. Also genügend Hinweise drauf, was alles passiert. Und dann habe ich noch zwei, drei ganz aktuelle Meldungen. Selbst die NASA, die ja jetzt unverdächtig ist, jetzt zu Klimabefürwortern zu zählen oder ja zu den Klimafreunden zu zählen, hat ausgerechnet, dass die weltweite Durchschnittstemperatur, die 2012 gemessen wurde, bei 14,86 Grad Celsius sind. Und es ist der neunthöchste Wert seit Beginn der Auswertung 1880. Von den 10 höchst gemessenen Werten sind 9 in diesem Jahrtausend, das inzwischen 12 Jahre hinter sich hat, aber kann man sich ausrechnen. Lediglich 1988 war eins von den 10, die noch höher lagen. Pflanzen blühen früher durch die Erderwärmung. Da wurde festgestellt, dass die teilweise pro 1 Grad Klima oder Erderwärmung 4 Tage früher anfangen zu blühen. Das arktische Meereis wird dünner. Also die Argumentation derer, die den Klimawandel leugnen, wird immer dürftiger. Jetzt geht man dazu über, das zu bestreiten, dass er menschengemacht ist, aber das sagt ja vielleicht schon auch ein bisschen eine gewisse Logik, dass wenn wir irgendetwas verbrennen, wir haben ein geschlossenes System, der Planet ist ein geschlossenes System mit seiner Atmosphäre. Wir werden die Dinge nicht los, die fallen uns wieder auf die Füße. Deshalb, ja, wir werden auch nachher, wir haben das gesehen bei dem Thema Energie, bei dem Thema Meere, und wir werden es auch nachher bei dem Thema Lebensmittel haben. Es hängt alles irgendwie miteinander zusammen und bezieht sich aufs Klima. Wir müssen uns überlegen, ob wir mit diesem Lebensstil tatsächlich so weitermachen können wie bisher. Wir haben jetzt die Sabrina am Mikrofon. Es geht um unsere Arbeitsgruppe Lebensmittel und Landwirtschaft. Und sie wird uns zunächst mal über die sogenannte Detox-Kampagne erzählen. Detox Our Waters? Fragezeichen.
Genau, danke Otto. Genau, wir hatten letztes Jahr in der zweiten Jahreshälfte haben wir das schmutzige Geheimnis von einigen Modemarken aufgedeckt. Und zwar geht es in unserer Detox-Kampagne, Detox heißt ja entgiften, darum, dass eben für die Produktion von Textilien ziemlich viele Chemikalien verwendet werden, die eben zum Großteil auch giftig sind. Da sind einige sehr hochgiftige Chemikalien dabei, die sich in der Umwelt anreichern, nicht abbauen lassen, Wasserorganismen schaden, die wie Hormone wirken oder schädlich für die Leber und die Geschlechtsorganentwicklung ist. Und also da ist ein großes Spektrum an Chemikalien, also wird dafür verwendet. Unsere Textilien, die wir täglich tragen, ja, genau. Und diesem Thema hat sich Greenpeace seit 2011 gewidmet. Was hat das jetzt mit Landwirtschaft zu tun? Das ist deswegen so, fällt es in diese Rubrik, weil es eben hauptsächlich um Gewässerverschmutzung geht, die in China ganz groß ist, weil, wie die meisten ja wissen, eben die Textilproduktion ausgelagert ist nach Asien und China als sehr großes Land hat auch die höchste Textilproduktion auf der Welt. Besonders halt eben für uns in Europa relevant. Also Deutschland ist der zweitgrößte Importeur von chinesisch in China hergestellten Textilien. Ja, ist teilweise mit Chemikalien gleichzusetzen. Und bis so eine Textilie hergestellt ist, passiert viel. Also vom Anbau auf dem, Baumwollanbau auf dem Feld, wo Pestizide gespritzt werden, bis aber eben in den Fabriken, wo die Garne verarbeitet werden, wo sie gefärbt werden, wo sie tauglich gemacht, also bügelfrei, antimikrobiell, diese ganzen schönen Eigenschaften, mit denen immer geworben wird. Wenn man sowas liest, weiß man eigentlich, dass für die Produktion ziemlich viel Chemikalien verwendet worden sind. Und da wollten wir jetzt erreichen, dass eben die Produzenten, also die großen Modemarken, da Verantwortung für übernehmen. Und erstmal musste natürlich geschaut werden, sind die überhaupt dafür verantwortlich? Und da hat Greenpeace eine große Studie, einen großen Produkttest gemacht, 78 T-Shirts getestet von vielen großen Marken und dabei eben festgestellt, dass die gefährlichsten Chemikalien wie Nonylphenol, Ethoxylate.
Oi, oi, oi.
Ja.
Wie lange hast du das geübt?
Ach, fünfmal hintereinander. Ja, dann geht's. Okay. Und perfluorierte Kohlenwasserstoffe, dass die eben in fast allen Teilen vorhanden waren. Und dadurch wissen wir also, die Textilproduktion ist dafür verantwortlich, dass die Gewässer verschmutzt sind. Und zwar, um das nochmal kurz aufzugreifen, in China sind 60% aller Flüsse, Seen und Wasservorräte verschmutzt. Und ein Hauptproblem sind eben diese beiden Chemikalien, die da in den Tests gefunden wurden. Und das betrifft ganz massiv die Bevölkerung in China. Also zum Beispiel der Yangtze, einer der größten Flüsse, ist Trinkwasser für 16 Städte, unter anderem die 20 Millionen Einwohnerstadt Shanghai. Außerdem ist es natürlich Erwerbsgrundlage. Da werden also viele Fischer fischen dort. Dort eben ihren Fisch und da wurde auch schon eine Studie durchgeführt, dass fast alle Speisefische sind stark belastet, weil sich eben diese Chemikalien im Fettgewebe anreichern und durch die Nahrungskette dann halt eben auch in hohen Konzentrationen. Das heißt, also die Bevölkerung dort weiß überhaupt nicht, was dort passiert, isst aber ohne es zu wissen durch den Fisch und trinkt durch das Trinkwasser und die Reisfelder werden mit dem Wasser bewässert. Und das ist alles eben hochgiftig.
Gibt es denn schon Ergebnisse oder Hinweise darauf, dass sich irgendwas bewegt aufgrund der Kampagne?
Ja, also es ist zum Glück eine sehr erfolgreiche Kampagne. Wir haben angefangen mit einem Sportartikelherstellern wie Adidas, Nike, Puma und haben die so zum Wettbewerb gebracht, wer wohl als erstes auf die Chemikalien verzichten kann, wer ist der Champion. Und tatsächlich haben unsere Aktionen, die auch sehr vielfältig waren, sehr kreativ, dazu geführt, dass die Sportartikelhersteller zugestimmt haben, bis 2020 auf diese gefährlichen Chemikalien zu verzichten. Das hört sich zwar jetzt erstmal an, als ist noch lange hin, aber man muss ihnen ein bisschen Zeit schon auch geben, dass sie ihre Produktion umstellen können. Es ist nämlich nicht ganz so einfach, weil ja in diesen großen Fabriken, 50.000 Fabriken in den Hauptproduktionsstätten, da wird für viele Marken gleichzeitig produziert und die wissen oft selbst überhaupt nicht, welcher Zulieferer da was anbringt und können deswegen auch nur schwer nachvollziehen, ob für ihre Textilien auch die Chemikalien verwendet werden und das dementsprechend auch schwer beeinflussen. Aber genau das ist auch eine weitere Forderung von Greenpeace, dass da halt eben mehr Transparenz gefordert wird. Zum einen in dem ganzen Herstellungsprozess, zum anderen aber auch für die Bevölkerung in China. Und dieses Jahr war unser Schwerpunkt auf den Fast-Fashion-Ketten, Modeketten. Fast-Fashion nennt man die, die ganz schnell vom Laufsteg im Laden die neueste Mode haben. Und darunter zählte zum Beispiel Zara oder Mango gehört auch dazu, Levi's. Und Zara zum Beispiel hat für sich den Anspruch, innerhalb von 15 Tagen die Mode vom Laufsteg eben im Laden zu haben. Und das heißt natürlich, dass die überhaupt keinen Überblick über Produktionsbedingungen haben können, sondern einfach nur über einen Makler, dass die Fabrik raussuchen lassen, die am schnellsten, am billigsten produziert. Und da wird natürlich gar nicht drauf geachtet, wie viel Chemikalien eingesetzt wird. Und deswegen waren die so wichtig. Und da haben wir ein paar ganz tolle Aktionen gehabt. Zum Beispiel haben wir mit Kunstschnee die Schaufenster von Zara verschönert, sage ich mal, haben groß unser Detox-Logo auf der Zeil draufgesprüht. Das haben sehr viele Leute gesehen. Wir haben ein neues Greenpeace-Mitglied, den Dieter Detox, eine Schaufensterpuppe, der unsere Stände begleitet und große Detox-Aufkleber auf seinen Klamotten trägt. Wir haben Etiketten angebracht, ehrliche Etiketten bei Levi's hauptsächlich, die eben da den Verbraucher darauf hinweisen, dass für diese Textilie Wasser verschmutzt wurde, weil die normalen Etiketten geben das natürlich nicht her. Und ja, und das hat auch eben wieder zu viel Erfolg geführt. Sowohl Zara als auch Mango, Esprit, Levi's haben alle zugestimmt, dass sie jetzt eben diese Chemikalien bis 2020 aus der Produktion verbannen wollen.
Ein weiterer Schwerpunkt im letzten Jahr war das Thema Lebensmittelverschwendung. Da hatten wir auch eine nette Aktion. Wir sind mit Mülltonnen bewaffnet durch die Fußgängerzone auf der Bergerstraße oben am Markt gewandert, gezogen, am Flyer verteilt, Informationen. Ja, da gibt es ja auch einiges an Zahlen, die man vielleicht ganz kurz unters Volk bringen müsste, sollte, wie auch immer. In Deutschland wird im Schnitt pro Person 81, also knapp 82 Kilogramm Nahrungslebensmittel weggeworfen. Das ist ein Gegenwert von ca. 235 Euro. Es ist nicht ganz wenig und es gibt auch genügend andere Dinge, auf die man da hinweisen könnte. Zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum. Sabrina, was ist das genau?
Ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt natürlich, also die meisten kennen das natürlich, man schaut darauf, ob das Lebensmittel noch gut ist oder nicht, aber in Wahrheit sagt das Datum überhaupt nicht aus, ob das Lebensmittel noch gut ist, sondern einfach nur, bis wann es eben mindestens haltbar ist. Und die meisten Produkte sind noch 2-3 Tage, manche sogar 1-2 Wochen später immer noch gut und da muss man sich einfach auch so ein bisschen auf seine eigene Nase verlassen, seinen eigenen Geschmack. Man stirbt nicht sofort, wenn man einen Joghurt probiert hat, der einen Tag abgelaufen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele schmeißen die Lebensmittel eben weg, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Und von den Zahlen, die jetzt der Otto eben genannt hat, also diese 235 Euro oder 82 Kilo, die pro Bundesbürger weggeschmissen werden pro Jahr, sind eben 2/3 eben in den privaten Haushalten. Also beziehungsweise nein, es werden 11 Millionen Tonnen im Jahr in Deutschland weggeschmissen und davon sind 2/3 in den privaten Haushalten. Das heißt, man denkt ja immer, im Laden wird so viel weggeschmissen. Das passiert natürlich auch, aber hauptsächlich passiert das doch bei den Leuten zu Hause.
Also wichtig ist vor dem Einkauf dran zu denken, was brauche ich und sich nicht verführen zu lassen, große Mengen zu kaufen, die Großpackungen, wo man dann sowieso nicht aufbraucht.
Ja, meistens spart man damit nämlich auch nicht. Man denkt, man spart jetzt mit dem Sparpaket, wo 15% mehr sind, aber dann schmeißt man doch 20% weg, weil man es nicht essen konnte.
Dann wird es da wieder teurer.
Genau.
Ja, das passt zu dem, was ich vorher im Hinblick auf den Klimawandel gesagt habe. Das eine gehört zum anderen. Ich meine, indem wir eben Lebensmittel im Überfluss produzieren, die dann weggeworfen werden, werden natürlich auch wertvolle Flächen verbraucht. Es wird der Einsatz von Pestiziden und Dünger nimmt zu, die eben auch wieder das Klima beeinträchtigen. Also es ist auch sinnvoll, in diesem Bereich ein bisschen darauf zu achten, wie geht man mit den Dingen um. Ich möchte da noch ganz kurz auf zwei Sachen hinweisen. Dieser Tage wurde ein sogenannter Fleischatlas veröffentlicht, und zwar wurde der im Zusammenhang mit dem BUND, der Heinrich-Böll-Stiftung und der Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique veröffentlicht, in dem es eben darum geht, welchen Fleischkonsum wir haben. Ein Deutscher, der für sein Leben einkaufen müsste, würde 4 ausgewachsene Rinder, 4 Schafe, 12 Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 Puten und 945 Hühner auf seinem Speisezettel haben. Das wären 1094 Tiere. Und dann wird davon auch wieder etwa 20% weggeworfen. Schließlich der Kreis der Lebensmittelverschwendung. Dann noch ein Hinweis auf eine Broschüre vom Umweltinstitut in München. Ernährung, Zukunft auf den Tisch. Das kann man sich kostenlos bestellen unter www.umweltinstitut.de, wenn es jemand noch nachlesen möchte. So, ein guter Schluss ziert alles. Den Alex haben wir jetzt noch zum Thema Wald. Da gibt es ja eine ganz regionale Geschichte, und zwar geht es um die Buchenwälder im Spessart. Was war da Schwerpunkt in 2012?
Also Greenpeace setzt sich ja weltweit für die Wälder ein, egal ob jetzt Amazonas oder Südostasien. Aber wir haben auch direkt vor der Haustür eine große Baustelle. Und zwar hat Greenpeace angefangen letzten Februar, also 2012, und hat dort angefangen, Buchen zu vermessen und zu kartografieren. Jetzt müsste man doch eigentlich sagen, die Zahlen müssten alle irgendwo vorrätig sein. Sind sie auch, aber sie werden nicht rausgerückt von, in diesem Fall von Bayern. Die Bundesländer sind eigentlich verpflichtet, solche Daten rauszurücken, hat dies aber verweigert. Greenpeace hat daraufhin auch geklagt, aber trotzdem gesagt, wir wollen jetzt nicht warten, sondern wir fangen an und haben insgesamt sage und schreibe 23.844 alte Buchen und Eichen im Spessart vermessen. Also, da waren sehr, sehr viele Ehrenamtliche, teils auch aus der Gruppe Frankfurt aktiv. Das wird auch dieses Jahr weiter fortgesetzt. Wer also mal im Spessart unterwegs ist und uns dort trifft, kann gerne mithelfen, Buchen zu zählen.
Dieser Tage habe ich gelesen, inzwischen wird auch nicht mehr in Zelten übernachtet im Winter, sondern in geschlossenen Räumen.
Ja,
doch immerhin schon ein Fortschritt, oder?
Ja, die ersten, die haben bei minus 20 Grad in Zelten ausgehalten, also hoher Respekt, und dann trotzdem tagsüber noch aktiv draußen gewesen. Warum wird das gemacht? Also Greenpeace fordert, nicht nur Greenpeace, sondern das ist eigentlich EU-weit schon fast Standard, dass alte Buchenwaldbestände geschützt werden. Das betrifft Bäume, die 100 Jahre alt sind. Die sollten nicht mehr eingeschlagen werden, aber Bayern hat praktisch die Forstwirtschaft ausgelagert in den sogenannten Bayerischen Forst oder Bayerischen Forst, die damit Geld verdienen wollen. Und die auch alte Buchen, das sind ja dann die großen, dicken, wertvollen Bäume, die werden dann als Rundholz zu sehr, sehr niedrigen Preisen zum Beispiel nach China verkauft, um dort eben Papier herzustellen. Aber der Wald hat ja eigentlich noch eine andere Funktion, außer jetzt nur der Forstwirtschaft zu dienen. Einmal ist es die Heimat von vielen Tier- und Pflanzenarten und außerdem ist es ja auch ein Erholungsgebiet für den Mensch. Was wir nicht wollen, ist natürlich die Forstwirtschaft komplett stilllegen, sondern wir wollen, dass das ökologisch passiert. Also ökologisch heißt, anders wie es teilweise im Spessart gemacht wird, durch Kahlschlag alles mitnehmen, was geht, und dann dort entweder Buchen anzupflanzen oder, was die Bayern auch machen, was auch nur teilweise erlaubt ist, eine fremde Baumart einzubringen. Das ist in diesem Fall die Douglasie, die kommt eigentlich aus Nordamerika. Wird dort gerne angesetzt oder angepflanzt, weil sie schneller wächst als die Buche und ein relativ gutes Holz rausbringt. Ist also alles unter dem wirtschaftlichen Aspekt geplant dort, aber nicht unter dem ökologischen Aspekt. Und wir sagen, Forstwirtschaft gut hin und her, aber es muss doch ökologisch passieren.
Mir fallen da auch zwei Bemerkungen dazu ein. Wir haben ja auch Urwälder hier, wir müssen nicht in Amazonas reisen. Im Prinzip gibt es ja auch bei uns noch Urwälder. Ansonsten noch der Hinweis auf unseren Schnupperabend, immer am ersten Montag eines Monats, 18 Uhr im Baumweg 10, im Hinterhof die Treppe, hoch. So, und unsere Pläne am ersten und dritten Montag eines Monats um 19 Uhr und dann noch unsere Webseite www.greenpeace-frankfurt.de und auf Wiedersehen zusammen bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.